Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, und da sind wir wieder beim Thema politisch unkorrekt, ne? Aber trotzdem sympathisch.
Trotzdem sympathisch, das ist ein schöner Einstieg, trotzdem sympathisch, politisch unkorrekt. Heute haben wir einen Gast, stelle ich mal vor.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ja, mein Name ist Patrick Dasse. Ich bin vielleicht ein bisschen verrückt und verbringe meine Zeit gerne damit, über irgendwelche alten Alfa Romeo-Fahrzeuge zu schreiben und zu recherchieren und die Geschichte aufzuschreiben und zu dokumentieren, so gut ich das kann.
Also das ist ja hier heute eine Werbesendung eigentlich.
Für Stellantis.
Was?
Für Stellantis.
Für Stellantis. Nee, ganz ernsthaft. Ich habe Patrick eingeladen, mal über seine Bücher zu sprechen. Mich interessiert nämlich auch so dieses Ganze drumherum. Warum, wieso, weshalb? Weil ich diese Bücher liebe.
Oh, danke schön.
Also ich habe da ja ein paar von. Und der Patrick hat gerade über die 105er Baureihe, also um das allen Zuhörern näher zu bringen, das sind zum Beispiel Giulia und Bertone oder auch ein Junior GTV, das sind alles, die nennt man alle 105, die Baureihe. Und es gibt zu jedem Modell gibt es ein eigenes Buch, also zu Giulia, zu Berliner, zum Bertone und so weiter. Und dies für mich als auch alten Alpha-Liebhaber, ich hatte ja auch selber mal ein paar, ist das das Nachschlagewerk überhaupt, weil auch gerade bei der Giulia, diese Typenvielfalt ist da einfach mal aufgedröselt und man kann anhand dieses Buches wirklich bestimmen, welches Baujahr habe ich denn jetzt hier stehen und stimmen die Details auch, weil diese Bücher vollgespickt sind mit Bildern. Und dann muss ich direkt sagen, mein Lieblingsbuch ist Arese. Das ist ein Buch, was der Patrick geschrieben hat über das Werk. Und es sind Fotos drin aus dem Werk früher, wie in den 60er Jahren gearbeitet wurde. Und das ist zum Teil echt schräg. Also ja. Von Zigarette im Mundwinkel bis Gummilatsche ist da alles dabei.
Ja, super. Mit irgendwelchen Gummischlappen, genau, Netzhemd irgendwie in der Lackierabteilung. Und die Leute, man fühlt, als ob man dabei ist. Das war also schön. Ich freue mich erstmal, dass dir die Bücher gut gefallen. Aber klar, als ich diese Negative da im Werk gefunden habe, da war ich natürlich auch begeistert, weil es gibt natürlich solche Promobilder, die rausgegeben werden vom Werk. Und da siehst du dann auch die Bilder.
Da sind nicht die Netzhemden.
Genau, da hast du stehen die schön im akkuraten Alfa Romeo Overall und irgendwie ist es noch einer mit so einem kleinen Schreibebrett dabei, der dann irgendwie notiert, ob alles in Ordnung ist. Aber klar, die anderen Bilder, die du dann wirklich von der Linie siehst, da wo die Leute dann wirklich miteinander lachen und irgendwie arbeiten, hat ein enormes Flair. Und ja, war ich super happy, als ich die Bilder gefunden habe. Ne? War ein super...
Du hast Bilder gefunden. Wie kommt es denn überhaupt zu dieser ganzen Sache?
Zu den Büchern überhaupt, oder?
Ja, zu diesen Büchern.
Na, erstmal hat es natürlich mit Alfa Romeo als Leidenschaft angefangen. Ne? Also ich habe meinen ersten Alfa gekauft. Tatsächlich, ich bin damals mit einem Freund im Uferpalast gewesen, im Gänsemarkt, als es den noch gab. Mhm. Mit 19 bin dann aus diesem Kino raus, wollten wir rüber zu McDonald's und uns irgendwie ein bisschen was zu essen holen. Und dann stand vor McDonald's so ein grünes Auto. Und ich so, wow, ist das schön. Ne? Bin dorthin gegangen, haben mir das angeguckt, war ein Alfa Romeo GT in so einem Bertone, 2-Liter-Version. Und ich war irgendwie der Meinung, das ist das schönste Auto, was ich hier gesehen hätte. Mhm. Und da war glücklicherweise noch ein Schild im Fenster irgendwie zu verkaufen. Damals 2200 Mark. Naja, dann habe ich halt die Telefonnummer mir notiert, denn damals gab es ja keine Handys und sowas. Und bin nach Hause gefahren, am nächsten Tag dann da angerufen und habe dann 3 Tage später das Auto mit nach Hause genommen.
Eieiei.
Genau, und dann in die Garage geschoben. Hatte kein Geld, es anzumelden. Es war, wie gesagt, ich glaube 2,2 habe ich dafür bezahlt. Und dann abgemeldet, in die Garage geschoben und dann, naja, darauf gewartet, vielleicht kann ich es ja mal zulassen irgendwann. Naja, und wie man dann so ist, dann sieht man auf einmal so, ach guck mal, da sind ja irgendwie so komische Blasen da am Radlauf und was ist das da unten bei den Schwellern? Naja, dann irgendwann hast du dir dann irgendwie, ich habe mir dann einen Schraubenzieher genommen und bin dann halt beigegangen und dann auf einmal, da bist du ja durch. Und naja, dann musste ich irgendwie feststellen, dass auf jeden Fall überall so eine Spachtelmasse von ungefähr so zwei Zentimeter über den Radläufen war. Und ja, war natürlich nicht so schön, was ich dann da gefunden habe noch. Und
sind Vorbesitzer dann angerufen? Weil ja, kein Anschluss unter dieser
Nummer. Ja, es war witzig, weil es war also zum Thema Wertgutachten, es war tatsächlich noch ein Wertgutachten bei diesem Fahrzeug dabei, irgendwie über, weiß ich nicht, glaube 15.000 Mark, zwei Jahre vorher erstellt. Naja, egal, auf jeden Fall, so habe ich dann also was Neues gefunden, und zwar mein echtes Schlachtauto. Habe dann angefangen, die Dinger zu zerlegen, und ja, so ist es dann immer gekommen. Damals konnte man halt die Autos noch kaufen, so für 300 bis 500 Mark, mit einem halben Jahr TÜV-Auto gekauft, irgendwie ein bisschen losgefahren, mal liegen geblieben, weil Tankanzeige kaputt, Benzinkanister gekauft, aufgefüllt, zu Hause wieder in die Garage gestellt und gesagt, passiert dir nicht nochmal, und dann noch zweimal liegen geblieben mit dem leeren Tank. Naja, so damals war das halt so, ne? Also wir haben ja alle irgendwie viel geschraubt. Ich bin Baujahr 71, und ja, so hat sich das dann stetig entwickelt, dass ich halt Autos gekauft habe und die dann irgendwann immer geschlachtet habe, beiseite gelegt, und ja, und so kam es nach und nach, dass ich halt auch Teilesammlungen gekauft habe, und bei den Teilesammlungen, da waren dann auch neue Ersatzteile dabei, bei den Ersatzteilen waren dann irgendwelche Teilenummern drauf, und die musste ich dann identifizieren. So, und so habe ich dann irgendwie angefangen, mich für das Thema richtig zu interessieren.
Ah, da bist du beigegangen und dann ganz akribisch zu sagen, das ist so, das gehört dahin.
Genau. Und dann war es ziemlich schnell klar, dass alle Autos, die ich bisher gekauft hatte, halt nicht original waren. Es waren halt irgendwie bei den Autos, Jens weiß das sehr, sehr gut, die Teile kann man austauschen. Du kannst dann einen 62er Giulio, kannst du Teile vom 75er schrauben und, und. Und alle Autos, die ich halt hatte, waren irgendwie nicht original. So, und dann wollte ich halt wissen, wie sahen die Autos wirklich aus? Und dann habe ich mir natürlich die ganze Literatur gekauft, die es gab, und habe da immer irgendwelche aktuellen Bilder gefunden, die nicht besser waren als die, die ich selber von den Autos machen konnte. Und ja, dann habe ich halt irgendwann gedacht, so, oh, das müsste man doch vielleicht mal dokumentieren. Naja, und dann ja, bin ich irgendwann halt mal losgefahren und habe dann bei Alfa Romeo in Arese mal angeklopft an die Tür und gefragt, wie sieht das aus?
Wann war das ungefähr?
Ah, das erste Mal, als ich richtig damit losgelegt habe, war 2010, glaube ich.
Okay. Genau. Okay.
So, und da habe ich dann gesagt, alles klar. So, und dann habe ich da einen sehr, sehr netten jungen Mann kennengelernt, der damals das Archiv geleitet hat. Und ja, der hat mir dann irgendwann freundlicherweise Zugang verschafft zu seinem Archiv. Und ja, und so fing das dann an, dass ich da Bilder gesammelt habe. Und dann musste ich die Bilder sortieren und. So ist die ganze Geschichte entstanden.
Gab es denn sowas Ähnliches? Also hat das mal ein Italiener versucht zu machen?
Ja, ich glaube so in dem ganz. Ja, es gibt jemanden, aber da sind dann tatsächlich die Bilder teilweise aufgrund dessen, dass die im Werk falsch sortiert worden waren. Also die wurden damals halt abgelegt von Mitarbeitern dort vor Ort, und da wurde halt bei der Bezeichnung nicht so genau drauf geachtet. So, und dann landen die halt irgendwann im Archiv, aber dann steht da drin, was ist Giulia 69, obwohl es eine Giulia 62 ist. Und naja, so, und das dann zusammenzusuchen, das war dann die Aufgabe.
Ja, das heißt, du musstest aber tatsächlich, also um das auch zu verstehen, du musstest tatsächlich die Bilder so genau angucken, um die Detailunterschiede dann auf diesen Bildern erkennen zu können, um wiederum eine Zuordnung vorzunehmen. Genau. Ne? Um dann irgendwann wie so ein Puzzle quasi zu sagen, okay, jetzt habe ich alle Baujahre. Und wie viele Wechsel oder wie viele Unterschiede, ist jetzt eine blöde, war jedes Jahr anders? Oder wie waren die Modellwechsel damals?
Nee, die haben ja relativ, also es gibt auf jeden Fall eine jede Menge von Motorisierung unterschiedlicher Modelle. Ich würde jetzt sagen, alleine von den Typenbezeichnungen von der Giulia, von der Limousine, gibt es wahrscheinlich irgendwie so 13 unterschiedliche Typenbezeichnungen, 15.
Okay.
Obwohl das Auto von außen eigentlich fast identisch aussieht. Ne?
Also das Knochenheck.
Genau, also 62.
Die Kühlergrill.
Genau, bis 72 war das auch das Heck alles identisch. Und
ja, die heißen einmal dann, was weiß ich, Giulia 1300 Super, danach heißen sie wieder Super 1300 genau. Und so. Ne?
1300 Ti, also völliger Nerdkram, aber es hat halt super Spaß gemacht. Und dann hilft halt, wenn du noch ein paar originale Autos irgendwo findest, da guckst du dir die dann mal an. Dann haben die Ersatzteilkataloge natürlich enorm geholfen. Mhm. die dann alle zu sammeln und dann rauszufinden, dann die gesamten Prospekte. Und da gab es halt innerhalb der jeweiligen Modelle, gab es dann Modellwechsel noch, die, bei Mercedes hieß das dann, glaube ich, Modelljahr oder wie heißt es?
Genau.
Ja, Modelljahr. Da heißt es dann Editione, also ne, Edition, was weiß ich, 70 etc. Naja, und so haben, da haben die dann immer so kleine Veränderungen vorgenommen.
Ab wann, also war dir vom ersten Moment klar, als du dir das vorgenommen hast, dass das am Ende so ein, ich sag mal, granulares Puzzle wird? Also, die, weil am Ende, ich glaube, man steigert sich da ja so rein und sagt, okay, nee, jetzt will ich aber auch alle Unterschiede zeigen und jetzt will ich hier aber auch da nochmal die Unterschiede zeigen. Ja. Und plötzlich merkst du, dass das so eine Verästelung ist, bei der das eigentlich ja, also eigentlich grenzt das an, ja, an Wahnsinn. Nur der Anspruch, den kannst du ja nicht verändern, wenn du das hast, dass du wirklich alles aufzeigst.
Aber das ist doch gerade der Spaß. Also es ist ja, gerade die Freude, die ich daran hatte, das Puzzle in Anführungsstrichen zu lösen. Das größte Problem war es dann schlussendlich, obwohl das Werk schon sehr, sehr gut ausgestattet war mit einem sehr, sehr guten Bildarchiv, also ob das nun Bilder oder Negative war. Aber es war dann genau dieser Anspruch, dass man gesagt hat, so, ich will jetzt aber noch von, ich sage jetzt mal, es gab eine Giulia mit einem Dieselmotor. Ich will jetzt von diesem Modell, will ich auch unbedingt noch die Bilder finden. Am liebsten noch einmal vom Motorraum, einmal vom Tankdeckel. Der.
Das war aber nur die Nova, ne?
Das war die, nur die Nova, ganz zum Schluss. Mit so einem,
hab ich letztens irgendwo einen zu verkaufen gesehen.
Irre. Also, so, aber das sind so Sachen.
Ja, da haben wir, glaube ich, drüber. Hä? Nee, da haben wir tatsächlich damals, glaube ich, drüber geschrieben. Habe ich nicht sogar so ein Ding in Spanien gefunden und habe gesagt, sag mal, kann das sein, dass es das als, als Diesel gab? Weil das ist ja auch wirklich irgendwie untypisch, weil das Auto. Naja, also das Auto war ja irgendwie sportlich und. Klar. Der Diesel konnte niemals sportlich sein in der Zeit.
Nein, nein, aber das war ja auch der Grund, warum es hauptsächlich in Italien die 1300, aber das waren immer Steuergründe. Es ging da um Geld, ne? Dass die Jungs halt entweder wenig Sprit verbrauchten oder halt wenig Steuern bezahlen mussten. Aber ja, aber das war natürlich klar. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ne? Es ist ja mein Hobby. Ich mache das ja aus Spaß und der Freude. Ich, so diese Sachen zusammenzusuchen und dann wirklich dann, genau wie du es sagst, es ist perfekt beschrieben. Also du suchst nach diesen fehlenden Puzzleteilchen.
Ja.
Und das ist, ja, super.
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe da öfter mal drüber nachgedacht, wenn es bestimmte Baureihen gibt, wurde sowas für Mercedes teilweise auch gemacht, aber nie so in der Tiefe, wie man es eigentlich machen könnte. Und man braucht dafür ja in Anführungsstrichen Verbündete. Du kannst ja froh sein, dass du Menschen hattest im Werk, die dir zum einen den Zugang verschafft haben und zum anderen vielleicht sogar nochmal die eine oder andere Frage oder Ergänzung geben konnten. Weil heute, wenn man ehrlich ist, im großen Stellantis-Archiv geht das wahrscheinlich unter. So, also.
Ja, also es war wirklich eine sehr glückliche Kombination, dass der Mensch, der Marco Fazio, der mich dort reingelassen hat, dass der mir sehr gut gesonnen war und mir dieses ermöglicht hat. Ja, heutzutage ist es wahrscheinlich schwierig. Aber halt auch nochmal, klar, mein Anspruch war es halt, ich wollte auf gar keinen Fall irgendein aktuelles Foto haben. Ich wollte nur zeitgenössische Bilder, und weil das für mich der einzige Beleg ist. Ne? Und auch da gibt es in Anführungsstrichen dann wieder Probleme, weil die haben natürlich auch vorserien Autos gebaut. So, und die waren dann in kleinen Unterschieden, sahen die nochmal anders aus als die, so, und da musst du natürlich dann auch nochmal aufpassen. Aber wie gesagt, ist alles ein Spaß, also das dann zu recherchieren und rauszufinden. Und klar, ganz alleine geht das nie, ne? Also, aber ich glaube, es heutzutage wäre es ein bisschen schwieriger. Aber
ja, es zeigt so ein bisschen, es erklärt so ein bisschen das, was ich bei Jens dann manchmal erlebe, wenn ich so ein Auto sehe oder ich ihm ein Bild schicke, dann nimmt er mir das ja immer komplett auseinander. Dann sagt er mir, ja, aber guck mal, das gehört da gar nicht ran, das ist nicht richtig und das ist auch falsch und der Motor, den gab es in dem Baujahr gar nicht, das kann schon mal gar nicht sein. Und ich sitze dann immer da und denke, okay, ne? Also, weil er sich auch sehr tief damit beschäftigt hat. Für einen Außenstehenden ist das ein Auto und der reagiert da genauso drauf wie du am Jungfernstieg, was übrigens ja nichts anderes war als quasi Top-Anzeige bei eBay Kleinanzeigen. War klug, der Typ. Er hat sein Auto an den Jungfernstieg gestellt,
mega,
mit einem Schild, ja, und da gehen täglich am Wochenende, am Samstag, keine Ahnung, tausende von Leuten vorbei und irgendeiner bleibt halt stehen und fragt sich halt erst später, was das für kleine Bläschen sind am Radlauf.
Ja,
und das Herbe bei den Autos ist ja, das habe ich bei Jens dann auch immer gemerkt oder wir haben da oftmals drüber gesprochen, das gilt für viele, aber es gilt eben besonders für diese Baureihen, die haben ja in gewisser Weise gerostet, wie jedes andere Auto auch, und sie sind halt so billig gewesen, dass sie ja nie fachgerecht instand gesetzt worden sind.
So. Ja, klar.
Ja, aber deshalb.
Aber das betrifft ja alle Marken.
Ja. Das betrifft im Zweifel alle Marken. Nur wenn du dann so diese...
Auch Mercedes.
Ja, aber da hast du es nicht so, dass plötzlich, also ich sage jetzt mal, ein 5 Jahre jüngeres Heck an einem 5 Jahre älteren Auto hängt. Ah, will ich gar nicht sagen, es gibt's auch. Ja. Aber vielleicht eben nicht mit diesen Unterschieden, die da sichtbar
sind. Ich glaube, es ist bei jedem Auto ist es, ob es jetzt ein 911er ist oder was auch immer, ich glaube, es gibt überall diese Sachen. Und im Endeffekt das, was ihr ja auch macht oder sowas, indem ihr die alten Magazine rausholt, da habt ihr genau das, was jeder eigentlich haben möchte, nämlich, ja, das ist ist es ein Artikel aus dem jeweiligen Jahr, wo das Auto neu war.
Ja.
Da kannst du genau raufgucken und sagen, okay, der Außenspiegel war dran oder nicht dran oder so und so sah das Auto aus. So, und das ist natürlich klar, das ist die beste, das habe ich auch mit dazu gezogen bei der Recherche, dass ich gesagt habe, okay, ich besorge mir die ganzen alten italienischen Magazine, da wo diese ganzen Sachen fotografiert wurden damals. Und das gilt ja für jedes Auto. Das ist aber meiner Meinung nach ja auch der Reiz heutzutage, auch bei jedem Auto ist, dass jetzt das Spannende, wenn du ein Auto finden möchtest, was wirklich noch einen Originalzustand hat, am besten noch in der Originallackierung, das ist es doch, was wir irgendwie alle wollen. So, diese überrestaurierten Autos, die dann irgendwie noch verbessert worden sind, ja, haben vielleicht auch ihren Reiz, aber für mich ist es jetzt das Einzige, was mich wirklich reizt, ist ein komplett originales Auto, am besten Originallack mit ein bisschen Patina irgendwie. Jens, du hattest eine wunderschöne blaue Giulia hier, die mit italienischen Kennzeichen noch vor nicht allzu langer Zeit.
In diesem Blau mit diesem Grünstich drin.
Unfassbar schön.
Ja,
unfassbar.
Die war ja auch so original, da war ja noch der Einfahraufkleber auf der Windschutzscheibe innen drin,
ja.
Von innen. Und da hatte ja der Besitzer aus München, hatte mit dem Erstbesitzer in Italien einen Deal gemacht. Und das Ding hat der Catania-Kennzeichen aus Sizilien, war aber immer noch auf den zugelassen und versichert. Und ich habe die ja verkauft nach Frankreich. Und die fährt immer noch mit den Catania-Kennzeichen rum, weil die haben auch wieder einen Deal gemacht mit dem Besitzer. Die war unglaublich original und schön war die.
Aber
es war leider nur eine 1600 Ti, in Anführungsstrichen, Einfachvergaser. Aber
ja, ich glaube, da muss man auch Kompromisse machen, da wo man sagt, egal. Also
ob's dann so. Mir hat letztens einer eine weiße 1300er angeboten und er behauptet, das wäre die beste, die es gibt.
Immer schwierig, solche Aussagen.
Ja, ich warte nur auf die Bilder, dann kann ich die mit deinem Buch vergleichen.
Ja, aber trotzdem finden die nicht ins Buch, weil da sind ja nur die alten Bilder drin.
Ja.
Naja, gut, aber das ist gut, das war der Anspruch damals oder ist es immer noch, wenn ich irgendwas mache.
Ja, aber wie macht man das dann? Ruft man einfach mal Alphawerk an, sag ich, komme jetzt vorbei, gucken eure Bilder an, oder? Und sagen die, ja, komm mal.
Nö, damals, also ich bin ja gar nicht mehr da. Also ich war damals halt wirklich, ich habe da viel Zeit verbracht, als dieser Marco Fazio dort vor Ort war. Ich war jetzt seit 2015, glaube ich, war ich gar nicht mehr dort.
Ja, aber trotzdem, du bist ja damals reingekommen.
Ja, damals bin ich reingekommen.
Aber das war einfach nur so, machen wir.
Das war damals noch eine andere Zeit. Die Menschen waren da irgendwie, da ging es wirklich darum, sehen die da jemanden, der da was machen will, was vielleicht ein bisschen anders ist oder die haben Vertrauen zu dir oder. Ich weiß wirklich nicht, wie es heutzutage läuft. Also ich weiß nicht, wie es bei Mercedes ist, wenn du da anfragst zum Beispiel. Ich glaube, es ist da sicherlich, du kommst da hin, aber es ist, du schmunzelst. Aber
es gibt, man muss sagen, wenn man will, kann ich dir auch mal einen Link geben, es gibt ja tatsächlich ein frei zugängliches Archiv, wo wirklich auch Pressebilder und so weiter frei zugänglich sind. Ich gucke da regelmäßig rein, also es ist ein bisschen, ich kann noch mehr sehen intern. Und trotzdem, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das Entscheidende ist ja, dass da auch noch Menschen sind, die vielleicht aus der Zeit etwas sagen können. Weil nur ein Archiv zu haben von einem Menschen, der aber nicht weiß, was da drin ist und da vielleicht auch nichts zu sagen kann, wird halt schwierig. Und was ich immer wieder merke, wir hatten mal so ein Thema war sogar, glaube ich, im Zusammenhang mit einem Adventskalender. Da ging es um ein Pressebild, um ein Auto, bei dem man wirklich, das hätten 3 Farben sein können. Ja, es war ein 124er CE und der hätte Bonit sein können, der hätte Anthrazit sein können und vielleicht auch schlecht fotografiert Blau-Schwarz-Metallic.
Weil das Bild schwarz-weiß war. Oder warum?
Nee, das Bild war auch nicht schwarz-weiß, aber es hatte irgendwie über die Zeit Farben verloren, beziehungsweise war damals schon vielleicht nicht optimal nachbearbeitet, was auch immer. Also Fakt ist, und am Ende zählt ja auch noch das, was du sagst, manchmal sind ja Bilder so früh entstanden, dass eine Farbe noch gar nicht endgültig gemischt war. Auch das kann ja mal sein, so, ne? Dass man eben sagt, ja, bei Bonit haben wir jetzt aber, keine Ahnung, nochmal 3 Tropfen Schwarz mit reingemacht, ist jetzt dunkler. Ne? So. Und von daher, ich finde, das ist ein mega Anspruch, den man da hat. Und gerade bei so einem Auto, wo sich ja, muss man ja auch wissen, diese Bücher ja dann wieder nur Spezialisten kaufen. Das heißt, du wirst ja ein Feedback sofort bekommen, wenn irgendeiner in deiner Doktorarbeit, in deinem Puzzle, ein Teil findet, was nicht richtig gesetzt ist.
Ja, klar. Also
das wird es wahrscheinlich auch gegeben haben.
Tatsächlich, ja. Habe ich bei der Giulia, bei der Nova, boah, weiß ich gar nicht, ich glaube, da waren die vorderen Blinker waren irgendwie in der Front drin und nicht unter den Stoßstangen montiert.
Ja.
So, und da hatte mich einer darauf aufmerksam gemacht, aber ich glaube, das ist auch das Einzige, was da. Man hat natürlich, klar, man fürchtet das natürlich auch ein bisschen, wenn du dabei bist und das Ganze zusammenstellst, dass du sagst so, oh ja, also du willst schon oder gibst dein Allerbestes, damit du halt nicht kritisiert werden kannst. Ne? Also, das ist schon so ein Anspruch, den ich dann auch hatte an die Arbeit.
Wenn das Einzige war, dann hättest du sagen müssen: geil, du bist ein super Typ, du hast die Maus gefunden. Wie früher in der Hör zu, wo man auf den Suchbildern die Maus, du hast den Fehler gefunden. Ich habe einen reingepackt, ich wollte mal gucken, ob es jemand merkt.
Super. Wäre natürlich super, hätte ich so verkaufen müssen, ja.
Ja, ja. Ja, in dem Moment hast du aber noch gewartet, oha, hoffentlich ist es wirklich der Einzige.
Ja, aber gut, also, man muss es auch, es ist ja wirklich,
muss man sportlich sehen.
Ja, ist es tatsächlich wie bei allen Dingen im Leben. Es gibt nichts Perfektes.
Nee.
So, und da musst du dich mit abfinden. Und
außer Jens und die Autos in der Garage 11. Aber ansonsten, das ist jetzt wirklich auch die Ausnahme hier.
Nein, aber es ist ja ohne Flachs, es ist ja tatsächlich so, dass auch gerade bei den Büchern, ne, also du kommst halt irgendwann an so einen Punkt, da wo du sagst, okay, du könntest jetzt theoretisch noch 3 Jahre irgendwie recherchieren, aber es macht dann irgendwann musst du auch mal den Stand des Wissens dann auch veröffentlichen, weil sonst würdest du auch das Buch nie bringen.
Nee,
so,
genau.
Und das ist natürlich auch nicht das, was es dann sein soll, aber es gibt halt, und das ist ja auch gut, wir sind ja alle nicht, naja, okay, schon mit Ausnahmen, aber wir sind ja alle nicht perfekt und das ist auch gut so, ne? Also ist ja genau das Gleiche mit den Autos. Wenn man sich überlegt, solche Sachen, auch damals, als ich dann mit den alten Autos liegen geblieben bin oder so, das ist doch was, das ist eine schöne Geschichte, ne? Es ist passiert und du erinnerst dich dran und das macht Spaß und auch sicher kann man sich auch darüber streiten, ob die Alphas jetzt besonders gut verarbeitet sind. Nein, sicher nicht. Also Mercedes ist natürlich um Klassen besser, aber es hat einen bestimmten Charme und das sind ja auch, das ist ja genauso wie mit den Menschen.
Wir sind ja
und
auch das nicht. Lag nur am Kittel und am festen Schuhwerk.
Bei Mercedes.
Ja, sehr gut. Nein, aber ich hatte auch schon zu das nur am Rande. Ich habe ja vorhin einmal kurz erzählt, ich bin ja tatsächlich im Mercedes-Benz groß geworden. Mein Vater hat schon irgendwie angefangen, als er junger Mann war, S-Klasse zu fahren. Nicht, weil er sich's leisten konnte, sondern weil er gesagt hat, es ist irgendwie die Lebensversicherung für die Familie. Und ich bin der Marke also treu geblieben und bin immer noch Mercedes-Benz-Fahrer mit Leidenschaft und Freude und denke immer noch, dass das wirklich sehr, sehr schöne Autos sind, die man in der im Straßenverkehr sehr gut bewegen kann und herausragend damit reisen kann.
Genau, deshalb, ich habe das, du hast ja vorhin sehr entspannt erzählt, dass es in Südfrankreich eine Panne gegeben hat. Und ich habe dann mal nachgebohrt, also es war der Anlasser. Ja. Anlasser ist ja leider auch so, wenn der kaputt geht, von einem Tag auf den anderen, springt der Wagen halt nicht mehr an. Es ist auch etwas, es gibt keinen, der steht in keinem Wartungsplan drin, den Anlasser mal auseinanderzunehmen und anzugucken. Und er hatte wohlgemerkt eben in deinem Auto auch jetzt 310.000 gelaufen. Ist wohl ein paar Mal benutzt worden in der Zeit. Also von daher kann man das schon mal machen. Ne?
Ja, die dürfen das dürfen Autos. Wie gesagt, auch da wieder gute Geschichte. Ne? Man ist halt dort gestrandet. Und man erlebt was, also alles gut.
Ja, am Ende ist das so, genau. Erlebt was, wobei heutzutage eben eine Panne zu haben oder auch das Thema Werkstatt ist halt immer Glückssache und was es ja eben erzählt, bei Mercedes dann auch nicht ganz so einfach, mal eben kurz jemanden zu haben, der einem ganz pragmatisch mal den Anlasser wechselt. Abgesehen davon, dass das auch, ich sag mal, ja, also in dem Auto ist ja schon ziemlich gut verbaut.
Ist das so?
Also es geht. Also das ist möglich, ne? Aber so richtig cool ist das bei diesen Autos nicht mehr. Also das liegt nicht mehr so frei wie früher beim 126er, wo du das alles so ganz gut rangehen konntest. Das ist schon ein bisschen aufwendiger.
Ja, aber gut, es war wirklich, wie gesagt, wenn das alles ist, was dann da passiert. Und aber naja, also wie gesagt, ein schönes Reiseauto auf jeden Fall.
Hast du denn, was diese Bücher angeht, also bist du für dich selbst mit dem Thema Bücher Alfa Romeo durch?
Nein, also zum Glück nicht. Also ich bin tatsächlich permanent, also wie gesagt, wir haben das erste Buch haben wir 2012 gebracht. Das habe ich mit einem Österreicher zusammen tatsächlich geschrieben. Mhm. Das war über die Alfa Romeo GTA, also über die Rennvariante von den GTs. Und seither arbeite ich mit ihm weiter an anderen Büchern oder auch alleine an anderen Themen, aber hauptsächlich Alfa Romeo. Und das ist halt, wie gesagt, wie so ein, immer ein, das ist ein Hobby, ne? Also ich gehe dabei, ich habe halt Riesenspaß dabei, irgendwelche Archive zu besuchen und dann da irgendwelche alten Negative zu finden, die vielleicht noch nirgendwo veröffentlicht worden sind. Oder das Irre ist halt, du kannst so viel finden, wenn du suchst. Mhm. Also sei es auch Dokumente. Also das ist halt irre. Du kriegst halt Geschichten, findest Geschichten über diese Autos. Und Dokumente und Fotos, das ist sensationell. Nee, und deshalb, ich arbeite ganz normal weiter. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch ein Buch rausbringen können. Hoffentlich im nächsten Jahr nochmal. So einfach, wie das dann auch zeitlich passt. Ich habe das große Glück, dass ich das mit meiner Frau zusammen machen darf. Mhm. Die ist Grafikdesignerin. Ach, cool. Glücklicherweise hat ganz schön gepasst. Und wir haben da so einen kleinen Verlag. Und haben da die Möglichkeit, alles genau so zu machen, wie wir das ganz gerne wollen. Und dann auch glücklicherweise in dem Tempo, so wie wir das wollen.
Der heißt Dingwort Verlag. Also wenn ihr das googelt, kommt ihr auch auf die Bücher, Leute. Kauft den Shop leer. Genau. Ja, also ganz ernsthaft, also wenigstens eins von den Büchern gehört in die Bibliothek, wenn du ein Alpha fährst. Also das ist ja Quatsch. Also das sind ja fachlich richtig geile Bücher.
Ja, vielen
Dank. Und hier liegen gerade die neuen Ausgaben, einmal die zwei Prototypen, die aktuellen, zwei Ausgaben über Prototypen und dann ein wirklich fettes Werk über die Giulia TZ, über die Zagatos. Sind nur Zagatos, ne?
Ist nur die Tubulare Zagato, also nur die 105.11, also nur.
Genau. Genau. Und das sind 5 Bücher, wohlgemerkt, die wiegen 100 Kilo.
Das ist so Special Interest.
Ja, das ist Special Interest, ja.
Wer kauft so ein Buch? Derjenige, der so ein Auto hat?
Okay. Nee, also ich glaube.
Davon gibt es aber ja gar nicht so viele.
Genau, also wenn kaufen,
nur die, die das Auto haben, so ein
Buch. Nein, das kaufen auch Leute, die gerne so ein Auto hätten. Fans. Ja.
Also ist interessant. Also ich kann es ja auch nicht genau sagen. Also auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr spezieller Markt. Es ist ganz klar, also wenig Kunden, die es dafür gibt.
Von überall?
Ja, es ist weltweit tatsächlich.
Also ach so, das muss ich mal erwähnen. Ich weiß noch, wie deine Bücherserie rauskam. In dem ersten Jahr danach in Padua auf der Messe, die ganzen italienischen Buchhändler hatten alle die Bücher.
Ja, das glücklicherweise.
Ne? Ja, also überall lagen die, Patrick, aber es ist das einzige Werk darüber. Das ist ja das Interessante.
Ja, es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber ja, vielleicht so.
Ja, die sind ja Spielkram dagegen. Weil die sind ja nicht so detailliert und die gehen ja nicht auf die Nummernkreise ein und. Das ist ja das Spannende an dem Büchern.
Ich freue mich, dass du das so siehst.
Ja, ist also, ich bin total begeistert.
Dankeschön. Also, sind schöne Worte. Aber gut, wie gesagt, ich muss mich. Es ist halt immer auch eine gewisse Form von Gemeinschaftsarbeit. Zum Beispiel das Buch mit dem TZ habe ich wieder mit dem Martin Übelherr zusammen gemacht. Ohne den hätte ich das auch nicht machen können. Und das muss man auch sagen, das macht dann halt auch Spaß, wenn du bestimmte Sachen dann auch im Team machen kannst. Ihr zwei seht das, ihr sitzt hier jeden Sonnabend irgendwie, macht das gemeinsam. Und
ja, aber das Spaß macht jetzt nicht so viel Spaß.
Ja, genau. Das ist
ein Pflichtprogramm hier.
Es ist. Ja, aber gut, immerhin, ihr schafft es ja noch und ihr seid bei
Folge. Nee, gibt ja nur 250 Folgen, dann ist Schluss. Scheißen wir schon drüber, ne?
Ja, Mist. Den Absprung verpasst.
Ja.
Zwei alte Männer, die den Absprung verpasst haben.
Ja. Nein, aber ich hatte auch nochmal, ich war ja letzte Woche einmal kurz hier und hatte dann auch nochmal kurz mit Jens gesprochen. Ja, es ist schon irre, ne, dass ihr das hingekriegt habt so lange und irgendwie auch noch einfach durch eure, ja, ihr seid so, wie ihr seid halt. Ihr sprecht das an, so wie ihr es wollt und das ist einfach, das macht das aus. Ne? Ich höre euch einfach gerne, weil ihr so authentisch seid. Ihr sprecht einfach aus, was ihr denkt und manchmal ist es nicht korrekt und bei den ein, zwei Sachen könnte ich vielleicht auch sagen, ja, hätte man vielleicht, aber auf der anderen Seite macht der, glaube ich, auch ein Stück des Erfolges aus. Ne?
Ja, und es ist einfach so zu sein, wie man ist. Das ist deutlich leichter, als sich zu verstellen.
Ja, klar. Aber gut, das ist natürlich, wenn man sich andere Podcasts irgendwie anhört, da denkt man dann manchmal so, oh, das ist jetzt aber schon so ein bisschen gewollt, ne? Und nicht einfach so gemacht. Aber gut, es hängt natürlich auch ein bisschen mit den Persönlichkeiten ab, ne?
Ja, das schon. Aber wir haben ja lange nicht die Präzision, die du beispielsweise bei deinen Büchern hast. Ah. Und ich habe mich ja, was solche Bücher angeht, das erste Mal mit sowas auseinandergesetzt, als ich mir dieses das Citroën BX-Buch gekauft habe, bei dem eben der BX nur behandelt wird.
Ein Citroën BX-Buch gibt's?
Und das ist jetzt 2 Jahre alt. Oder gibt's seit 2 Jahren, glaube ich, oder so. Und da ist halt auch wirklich das Auto komplett auseinandergenommen mit den verschiedenen Baujahren, welche Stoffe gab es, was hin und her, also wirklich aufgedröselt, ja, und das macht unglaublich Spaß, wenn man selber so ein Auto hat, dann eben einerseits zu gucken, was gab es noch, dann rauszufinden, ah ja, ist alles richtig. Und ich glaube, also richtig wünschen würde ich mir sowas von Mercedes auch.
Ja.
Ich glaube, das wäre auch möglich. Aber das wäre auch auf einmal, also du denkst, du machst ein Buch und am Ende ist es so wie bei dir,
dann ist es über ein Aber wenn Auto, du einmal Spaß, da, wenn du einmal Spaß dabei gefunden hast und sagst, was ich nimmst den 116er, so und arbeitest dich da einmal durch und so, das ist sicherlich möglich und ich glaube, dass auch, ich würde jetzt auch mal meinen, dass es dafür auch eine Kundschaft geben würde.
Ja,
also es gibt ja auch ein paar Bücher, ich weiß nicht, es gibt so ein herausragendes Buch über den Ferrari Dino. Oder über den Dino Ferrari, den 246 von, ich kenne jetzt den Auto nicht mehr, du kennst das Buch sicherlich, ne? Das ist halt auch so wirklich, jede Lackfarbe ist da drin beschrieben. Genau. Also noch präziser als das, was ich gemacht habe. Also Lackfarbe, Lederfarbe, was ist irgendwie genau, wie sahen die Bordmappe aus und, dass du wirklich genau das, was du sagst, du kannst halt dabei gehen, schließt dieses Buch auf und guckst dann genau und sagst, oh, so muss es sein, ja. Ja, also...
Ich habe da gerade eine Idee. Und ja, ich habe eine Idee. Mal gucken, vielleicht funktioniert die. Da sprechen wir nachher mal drüber. weil tatsächlich gibt es ja ein Auto, mit dem ich mich wirklich in der Tiefe auseinandergesetzt habe. Und ich tatsächlich jemanden kenne, der über welchen Weg auch immer das geschehen ist, eigentlich sämtliche Fahrgestellnummern entschlüsselt hat, die es von diesem Modell gibt. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, aber da gibt es es gibt nur wenige Menschen, die darauf Zugriff haben. Mhm. Das hat nichts mit Mercedes zu tun. Mhm. Also natürlich ist es ein Mercedes, aber derjenige, der da Zugriff drauf hat, hat nichts mit Mercedes zu tun. Und der hat das tatsächlich alles in einer Excel und kann dir genau sagen, wie bei einem Marti-Report, zu sagen, es gab so und so viele Autos, die dies hatten, so und so viele Autos, die das hatten, und das eben wirklich runtergedampft. Sowas gibt es nicht offiziell von Mercedes.
Ich denke, jede Form der Dokumentation, wenn sie gemacht wird und nicht aus Gründen des persönlichen Vorteils oder irgendwie monetär, es gibt ja tatsächlich Leute, die schreiben irgendwelche Bücher, um ihre eigenen Autos, ich sag mal, besser zu vermarkten. Ne? Also, ja, wirklich, aber das ist tatsächlich ein Markt. Also es gibt ja auch einige Menschen, die ein unglaubliches Wissen haben in unglaublichen Bereichen, aber die geben ihr Wissen nicht weiter, sondern die sagen einfach, das ist mein Herrschaftswissen, das ist mein Vorteil und machen eine riesen Geheimniskrämerei draus, so weil sie irgendwie gefragt werden wollen oder.
Völliger Quatsch. Stimmt. Also, hast du recht, ja.
Es ist doch viel, viel besser, wenn du das...
Kommt mir bekannt vor.
Ja, aber es ist doch so, ne? Es gibt einige Leute, die haben wirklich ein ganz tolles Spezialwissen, aber wenn du dann mit denen sprichst, ich möchte dann vielleicht doch nicht unten... Aber wenn du das, was du, ich sehe ja auch das, was ich jetzt mache, das ist ja im Endeffekt, ich gebe mein Wissen nach draußen, und dann kann man ja auch darüber diskutieren. Es kann ja auch genauso wie dann, man kann Fehler vielleicht finden, man kann es eventuell sogar noch verbessern, indem jemand anderes sich dabei sagt, okay, das und das und das könnte man ja vielleicht noch besser machen. Was ist, ich habe zum Beispiel jetzt keine erhältlichen Farben mit drin oder wie sahen die Innenräume aus oder sowas. Ja? Vielleicht kommt jemand an die Informationen ran und dann kann man das damit ergänzen. Das ist ja alles möglich. Aber erstmal dieses Wissen verfügbar zu machen, das ist doch eigentlich ich glaube, für jede Automarke schön finden.
Genau, also das ist tatsächlich auch immer mein Ansatz. Also ich finde es halt interessant, dieses Wissen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, weil ich mir das selber manchmal wünsche, es zu haben. Ja, darum geht es ja manchmal. Also das war ja bei dir nicht anders. Also so ist das ja entstanden im Endeffekt, weil du dich mit dem Auto auseinandergesetzt hast und gesagt hast, wie cool wäre es, wenn es sowas geben würde. Dann suchst du danach, gibt es sowas, dann kommst du auf Nein. Ja, und dann musst du dir überlegen, ob du selber ran kannst.
Ja, es hat auch jeder, also ich habe es auch schon gehabt, ne, wenn ich jetzt mich mal für ein Auto interessiere, aber ich sage, oh, das ist irgendwie so, das finde ich schön und ich würde gerne mehr wissen, da gucke ich auch tatsächlich erstmal, was gibt es eventuell Literatur, wo ich mich belesen kann. So, und das ist, klar, wäre ein Traum, ne, wenn das von allen Sachen verfügbar wäre. Aber gut, der Markt wird natürlich auch klein in dem Print, ne? Also da, wo die meisten Leute, die schauen jetzt einfach nur noch online rein und gucken sich irgendwie im Internet an, was steht da und das ist ja sehr viel verfügbar. Ne?
Das, genau, und das ist halt der Punkt. Aber das finde ich, also finde ich auch okay, ja, aber so ein bisschen schade, weil die Leute snacken dann natürlich alles weg, wo irgendwann jemand anders sich wirklich sehr viel Gedanken drüber gemacht hat. Und ich finde, das hat eigentlich auch eine Form verdient, so etwas. So, ja, und deshalb bin ich, was das angeht, tatsächlich auch ein Riesenbuch-Fan. Also,
schön, dass das so ist. Ich hoffe, das bleibt so. Aber gut, ja. Es ist, auf jeden Fall ist es ein rückläufiger Markt. Ne? Also viele, die verabschieden sich aus diesem Bereich Publishing. Und
ja. Ich weiß nur nicht, ob es tatsächlich diesen, wie soll ich das sagen, diesen Reiz hätte. Also ich meine, das ist ja auch etwas, was man verschenken kann. Das ist etwas, was man sich selber auch schenkt. Es schenkt sich keiner die Information, in Google zu gehen und danach zu suchen, wie eine bestimmte Sache war, sondern hier ist es wirklich etwas in der Hand zu halten und sich darüber zu freuen. Und abgesehen davon, dass ich auch finde, dass es sehr, sehr ansprechend ist, wie die Bücher nicht nur präsentiert sind, sondern auch aufgemacht sind. Also da auch zum großen Teil wahrscheinlich ein Dank an deine Frau, die sich da mit Sicherheit toll einbringt. Ja. Ja, ist ja so. Das ist halt sehr liebevoll, ne? So. Und ich habe das hier gesehen und ja, ich glaube, es geht nicht nur ums Lesen, sondern es geht ums Haben.
Ne? Hoffentlich.
Ja. Ist schon so. Aber du machst das Thema weiter, du verfolgst das Thema weiter. Gibt es wahrscheinlich genug Baureihen bis in sonst wo oder sagst du irgendwo einen Stopp?
Nö, momentan ist es zum Glück noch so, dass ich jetzt, weiß ich nicht, ich habe eine Liste von wahrscheinlich 15 Büchern, die ich gerne noch schreiben würde, wenn ich denn das schaffe. Nö, da gibt es eigentlich keine Grenze. Es entwickelt sich halt auch. Du hast halt, ich war absolut 105er Baureihe fixiert und jetzt momentan denke ich auch, Mensch, die 116er Alfetta, das wäre ja auch mal schön, wenn man da vielleicht was drüber machen könnte. Oder halt die vorherigen 750, 101er Modelle oder so. Mal gucken, also mal sehen, was passiert oder was man da irgendwie noch schafft. Aber nein, es ist halt wie mit jedem Hobby. Wenn du erstmal dabei bist, du sammelst Autos, wie ich glaube ich so an und ab gehört habe.
Ich sammle alles, was ich in die Finger kriege.
Genau, oder alte Zeitschriften und so sammle ich halt irgendwie alte Bilder und versuche die irgendwie in Form zu bringen. Es geht ja immer nur um Hobby, da wo man irgendwie sich austoben kann und ein bisschen wo man Freude dran findet. Ne?
Ja, was mich nur wundert ist, warum eine Marke wie Alfa Romeo, die ja auch derzeit, wie ich finde, wieder Autos hat, bei denen man durchaus sagen kann, die passen in die Zeit. So. Natürlich ist das alles nicht so italienisch, wie es damals war. Das ist auch klar. Nur, warum kuratiert niemand die Historie bei Stellantis für Alfa Romeo?
Und das ist aber überall mit den Herstellern Thema.
Ja, aber die Frage kann ich überall stellen. Ich verstehe nur nicht, weil
die Leute nichts mehr wissen wollen von der Vergangenheit.
Nein, aber das ist doch nicht so. Also
finden Alfa Romeo
ganz bewusst. Ich meine, du könntest dem Ding noch jeden Namen geben, ist ja egal. Aber wenn es ein Alfa Romeo
Giulia ist, eine Giulia, die neue Giulia, den kannst du.
Siehst du?
Ja. Die Diskussion hatte ich gestern hier mit jemandem, der ist ja dieses Jahr 50 Jahre Volvo 240. Die haben angefangen, Dokumentarfilme zu drehen in Schweden auch und hatten Zugang auch zu Volvo Classic sozusagen. Und auch da, also er sagt, es ist erschreckend, wie wenig eigentlich die Leute die Geschichte noch interessiert. Die haben dann irgendwelche Hallen, wo ein paar Autos stehen, aber keiner kann dir genau sagen, welche Fahrgestellnummer wann gebaut wurde. Und es gibt auch keine Listen, aber es interessiert auch gar keins.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also das klassische, das Beispiel ist ja bei Mercedes hier, ne, mit dem Uhlenhaut-Coupé, da wo man sagt, okay, warum? Also, ich glaube, es ist tatsächlich, im Endeffekt geht es wieder um Geld. Also es kostet alles Geld, das instand zu halten, es kostet alles Geld.
Das Uhlenhaut-Coupé ist nicht wegen Geld verkauft worden.
Aber du kannst doch alles, du kannst ja alles machen, nur du kannst, was du nicht machen kannst, also du kannst eine neue Marke bringen und die kann tolle Autos bringen, aber was du niemals hast, ist Historie.
Klar.
Und die Historie bei den Marken und die Historie natürlich, also ich will das auch jetzt nicht ausbauen, von Mercedes ist herausragend.
Ja.
Wenn du damit nicht, also wenn du das nicht nutzt, um weiterhin einen gewissen Markenkern hochzuhalten, dann bist du aus meiner Sicht schlecht beraten.
Markenkern hochhalten, wie willst du den Markenkern hochhalten, wenn er EQE, EQS, wenn so rundgelutschte Dinger auf den Markt kommen mit irgendwelchen E-Motoren, welchen Markenkern denn?
Ja, also erstens gibt es noch andere Autos und zweitens gab es auch Autos, die genauso innovativ komisch waren wie eine A-Klasse, die allererste, wo man heute auch eine andere Sichtweise drauf hat für den Mut, den man damals hatte. Ob das jetzt für die Elektroautos ja, auch so gilt, ich habe da länger drüber nachgedacht, ob irgendwann mal in 30 Jahren jemand sagt, guck mal, da war Mercedes mal richtig weit vorne.
Müsst du mit den Schuss gekommen? Nein.
I don't know. Trotzdem fahre ich ihn ja gerne, wie du weißt, aber das ist gar nicht damit gemeint. Ich bin immer wieder der Überzeugung, dass du eine Marke über diesen Punkt eben weiterhin miterhalten kannst. Und so wie du das eben gerade gesagt hast, dass dein Vater schon Mercedes gefahren ist und du auch Mercedes fährst, das hat ja einen Grund. So, das hat auch einen, und das ist einer, der tatsächlich in der Vergangenheit und auch in der Historie von Mercedes liegt. Und eben auch den Attributen, die damit zusammenhängen, von Sicherheit und Solidität. Wenn du sie, ob du sie nun bei deinen neuen Autos überhaupt noch darstellen kannst, ist eine andere Frage. Aber trotzdem besteht der Markenkern halt immer noch daraus, die Historie dieser Fahrzeuge als herausragend weiterhin ja. zu benennen.
Aber wenn die Marke den ihren historischen Kern einfach mal verkauft,
tja,
ja, so wie Mercedes das Uhlenhaut-Coupé, wo jeder sagt, hackt's oder was, also jeder, der normal drüber nachdenkt, dann haben die Marken auch kein Interesse mehr daran.
Ja, ich weiß immer nicht, wie weit dieser Zusammenhang jetzt noch. Grundsätzlich bin ich vollkommen der Meinung, dass jede Marke gut daran täte, wenn sie die Geschichte gut behandeln würde und sich darum kümmern würde. Aber die Frage ist natürlich, wie weit kannst du jetzt noch einen Bezug herstellen zu so einem Elektroauto? Also mit so, also wie schon gesagt, ich bin Mercedes groß geworden. Ich bin mit einem 280er SE bin ich in jeden Urlaub gefahren mit meinen Eltern. Wir haben da hinten drauf geschlafen, meine Schwester und ich, quer irgendwie dieses hervorragende Gefühl von diesem, das Material, ich weiß gar nicht, das fühlt sich so wie Niki an. Das heißt, das ist ein Velour-Stoff.
Velour ist das.
Velour, ja. Mega. Also meine ja. Schwester und ich haben da quer drauf gepennt. Der Sound von dem Sechszylinder-Reihe. Ich wusste, ja. wenn meine Eltern irgendwie 500 Meter weiter in die Straße eingebogen sind, habe ich das schon am Motorengeräusch. So, für mich gab es irgendwie gar keine Frage. Ich will so ein Auto fahren, weil ich die einfach toll finde. Und ich wusste, sie sind sicher. Es macht also es wird wirklich das, ja. Und das momentan, haben wir auch gerade drüber gesprochen, ich fahre gerade eine alte S-Klasse. Würde ich mir jetzt eine neue S-Klasse mit dem E-Motor kaufen?
Eine alte S-Klasse, W221.
Ja. Nein, aber würde ich mir jetzt eine neue S-Klasse kaufen, wenn ich es denn mir leisten könnte? Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Also das meine ich so. Deshalb ist es, wie weit kannst du da den Bezug herstellen zu den alten Autos, zu der Geschichte? Aber also ich glaube, es wäre doch gut.
Weg von der Marke Mercedes. Gucken, die Renault beispielsweise versucht gerade die Zukunft, ihre eigene Zukunft auf historische Beine zu stellen. Ja, weil die Geschichte mit dem R5, die ich persönlich, also ich persönlich finde das Auto schon mal sympathisch. Ja. Ich merke auch, dass in meinem Umfeld die Leute das Auto ganz cool finden, weil diese Retrowelle bei einem Elektrofahrzeug durchaus ankommen kann. Ja. Und die haben ja schon das zweite Modell in der Pipeline, was irgendwie so ein bisschen R4-mäßig ist. Ich finde das alles irgendwie, also ich finde das alles nicht doof. Und ich glaube, die Menschen werden so ein R5 am Ende ähnlich wie einen Mini als Retro-Fahrzeug sehr, sehr gut wahrnehmen. Kommt eigentlich fast viel zu spät, so. Aber da merkt man halt auch, die haben es ja wieder entdeckt. Und
aber es gab ja immer irgendwelche Modelle, irgendwelche Retro-Modelle, die richtig gut funktioniert haben. Also jetzt zum Beispiel den Fiat 500. Ne?
Ja,
sensationelles Design. Ja. So, das geht jetzt weg, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Der fliegt aus dem Programm bei Fiat. Der Fiat 500.
Ja. Gibt es ihn noch voll elektrisch, doch noch ein bisschen weiter, ne? Oder?
Ja, aber der klassische Benziner Fiat 500 fliegt raus.
So, aber der erste.
Der voll elektrische ist ja ein anderes Auto.
Ja, sieht anders aus, hat nicht größer. Diesen Charme von diesem ersten Modell. So, das hat richtig gut funktioniert. Ich glaube auch, dass auch andere Firmen davon profitieren könnten, wenn sie wieder ein Modell bringen, was ein Retro und klar, wenn Renault das macht, das durchaus. Also ich bin gerne erinnert an bestimmte Dinge von vor 30 Jahren.
Ja, und wenn man halt, es gibt halt eine, also ich kann das immer nur jedem empfehlen, ich habe es im Podcast schon mal erzählt, es gibt halt eine mega coole Renault Heritage-Seite, wo es die ganzen alten Modelle gibt, wo man sich Bilder angucken kann, wo man den Klang hören kann, des Motors, der Türen. Und wenn du so einen alten Renault-Motor hörst, der kommt dir bekannt vor, ne? So. Und Und die haben es halt auch verstanden, weil die halt auch in ihrer Modellpalette wirklich tolle, tolle, tolle Autos in der Vergangenheit hatten. Und ich finde, darauf Bezug zu nehmen, finde ich super. Und sie waren ja trotzdem in den letzten Jahren auch mit vielen Modellen, ob es ein Avant-Team war und, ja, innovativ auch unterwegs. Also du brauchst ja auch Innovation, um wieder etwas zu schaffen, was irgendwann mal wieder eine Historie haben kann. Nur viele blenden das komplett aus. Und bei Mercedes hatte ich auch immer mal wieder den Eindruck, im Moment ist es ein bisschen wieder ein bisschen besser, dass das Museum und auch der Heritage-Bereich mehr bespielt wird. Ich glaube, die haben das auch wieder erkannt, dass das etwas ist, was der Markenkern ist. Ich meine, mehr Markenkern geht gar nicht. Wenn du der Meinung bist, oder nicht in der Meinung bist, also wenn du dich als der Erfinder des Automobils quasi betitelst, dann ist Historie halt ein Thema. So. Deshalb finde ich halt, ich weiß ja nicht, ob mal jemand von Stellantis auf dich zugekommen ist und gesagt hat, wir finden super, was die da machen, hilft uns.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich glaube auch da, dass das Interesse, das ist zu groß, das Unternehmen. Ich glaube auch ganz klar, es hängt ja auch von der jeweiligen Führung ab. Ne? Also bei Mercedes wird auch jemand vielleicht gerade sitzen, der vielleicht nicht so ein großes Interesse an der Geschichte, sondern der guckt vielleicht nur in die Zukunft und sagt immer nur so, das hängt auch immer dann ein bisschen von Menschen ab, die da am Werk sind, oder?
Das ist, ja, also definitiv. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Aber ich habe das halt auch erlebt, also mit Mario Brunner, der das Buch über die Corvette gemacht hat, das ist halt schon so, dass nachher auch ein Kontakt entsprechend zu General Motors da war und die dieses Projekt eben auch zumindest mal zum Teil unterstützt haben und auch, ja, dass etwas breiter ist, sage ich mal. Und hier sehe ich das halt ähnlich. Ich meine, ganz blöd, wenn ich heutzutage mir eine Alfa Romeo kaufe, eine Giulia, hat die zwar mit einer alten Giulia nichts mehr zu tun, außer vielleicht den Namen, aber ich entscheide mich, glaube ich, schon sehr bewusst für ein Alfa. Und wenn mir dann jemand eine große Freude zur Auslieferung machen würde, und das ist eben kein Blumenstrauß, sondern ein tolles altes Buch, also nee, ein altes Buch nicht, sondern ein tolles Buch, ja, würde ich mich mehr drüber freuen. Hätte etwas mehr davon als irgendwie ein Strauß, der nach 3 Wochen spätestens als Trockenstrauß endet. Ja, naja, von daher, ich würde das immer gut finden, wenn es dann für eine Anerkennung gibt, beziehungsweise wenn die Hersteller vielleicht sagen, so, pass mal auf, kann man da nicht auch irgendwas online basteln, damit die Menschen sich mit der Historie von Alfa Romeo mehr auseinandersetzen können? Weil ich glaube, das gibt's nicht. Also ich wüsste nicht, dass es eine Alfa Romeo-Seite gibt. Ganz im Gegenteil, das ist übrigens sowieso eine Katastrophenseite. Eigentlich einer eines Autoherstellers nicht würdig. Und dass man da wenigstens dann, Auszüge und Teile dieser Bilder, die man ja sowieso hat, historisch
ja,
richtig.
Ein bisschen was gibt es da, aber ich glaube, das ist auch bei jenen. Ich weiß gar nicht, wie ist es bei Volvo eigentlich? Gibt es da was in der Richtung? Weil die haben ja auch eine wahnsinnige Geschichte mit, was die alles erfunden haben für Sicherheit.
Ja, da gibt es tatsächlich, hat mir die Bilder gezeigt, gibt es halt so Hallen, wo hunderte von Autos drin rumstehen. Und es gab ja ein Volvo-Museum, das war so ein bisschen lieblos. Das ist ja geschlossen worden.
Warum ist das geschlossen worden?
Ja, lass mich mal ausreden, dann erfährst du es gleich. Das ist ja geschlossen worden Ende letzten Jahres. Und jetzt hat gerade die World of Volvo in Göteborg letztes Wochenende eröffnet, am 14. Und da wird die ganze Geschichte von Volvo, aber wirklich nur in Stichpunkten. Also die haben ja so viele Derivate in ihren Hallen. Da steht ein Bruchteil, steht in dieser Ausstellung. Es geht aber um Sicherheit und um die Geschichte von Volvo. Und die geht dann aber bis zu den modernen. Da steht auch ein neuer EX30, wie der jetzt heißt, drin in der Ausstellung. Smart und in dieser World of Volvo kannst du halt Volvo erleben sozusagen und skandinavisches Design. Und da ist halt ein Teil des Museums dann hingezogen sozusagen. Aber es ist sehr zäh und also die überschlagen sich da auch nicht gerade mit den alten Autos. Ne? Da muss immer ein Benefit da sein. Der Benefit musste hier sein, ja, wo können wir jetzt den neuen EX30 noch unterbringen, was? Also wo geht's?
Ja, so, ja logisch, geht ja. Im Endeffekt geht es doch wieder ums Geld. Ne? Also genau, die wollen da ja Geld mit verdienen. Ist ja auch nicht strafbar. Also.
Genau, aber so richtig Historie und so wird da auch nicht gepflegt. Und die Jungs, die hier bei mir waren, die gerade diesen Dokumentarfilm, die haben angefangen, Film zu drehen über den Volvo 240. Und ist ganz interessant, die alten Designer und Techniker, die leben alle noch.
Ah, super.
Und das sind sehr schöne Szenen. Also ich habe mir einen Teil angucken dürfen von diesem Film, der irgendwann mal rauskommt oder irgendwann mal fertig ist vielleicht. Und die erzählen dann halt auch in dem Film, sind eingeladen worden und zeigen anhand der Modelle, was sie gemacht haben und so. Das ist schon ganz, ganz spannend. Aber dieses ganze Projekt wird irgendwie privat gestemmt. Volvo gibt da nicht einen Cent irgendwie Geld. Oder die sagen nur, ja, könnt ihr die Autos angucken, das war's. Ne? Aber sonst, nee, da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Da weiß, ja. Wer ist denn hier zuständig? Volvo Car sowieso oder die Firma oder da war es so ein bisschen lieblos irgendwie. Ne?
Ja. Ja. Aber gut, das, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist überall der Fall. Also wenn man sich anguckt, jetzt
MG. Ja, das ist überall der Fall, ist aber schade.
Ja. MG, ja. Gut. Aber dafür wird es ja hier in der Garage 11 sozusagen aufrechterhalten, die Geschichte von den Autos.
Ja, genau, also die Geschichte der Einzelnen, ja klar, natürlich.
Der Einzelnen schon, ne?
Ja. Ja, ich finde es verrückt. Ich finde es verrückt, weil manchmal wird das so ein bisschen auch abgeschoben in dieses Thema. Es gibt ein paar Menschen, die sich mit alten Autos auseinandersetzen und so. Nee, es gibt unheimlich viele Menschen, die zum einen einen Bezug zum neuen Auto haben, wie wir beide ja auch, wie wir drei ja auch, zu neueren Fahrzeugen, aber eben trotzdem alte Autos mögen und das eine auch nicht ohne das andere wollen. Und
nee, aber ich habe Bezug zu modernen Autos mit einem Auge, mit der Sicht auf das Klassische sozusagen auch. Ne?
Aber wie du erlebst ja mehr, also du hast ja Kunden, die bei dir ja reinkommen. Gibt es überhaupt noch so eine junge Generation, die jetzt nachkommt?
Also, ja, gibt's.
Ja? Ja? Weil ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, also als gut, damals so bei mir in der Schulzeit, da hat jeder irgendwie so ein bisschen irgendein Auto geschraubt, ne? Ob das nun ein Golf 1 oder war.
Gut, das geht ja heute nicht mehr. Ne? Du kannst ja heute an moderneren Autos nicht mehr schrauben. Modernere Autos, ich sage jetzt mal schon 15 Jahre zurück, wird es schon schwierig noch, ja, dass da irgendwer ein bisschen dran schraubt, weil da brauchst du schon Elektronikstudium, um da durchzublicken. Ja. Deshalb, das fällt sicher so weg, dass einer an seinem Käfer oder seiner Ente schraubt und die zum Fahren wieder bringt sozusagen. Das gibt's nicht mehr. Aber es gibt relativ häufig junge Leute, die mir auch schreiben oder sagen, können wir mal einen Termin machen, wir wollen mal gucken und so. Das habe ich schon oft gehabt. Und da freue ich mich auch immer. Und da gibt es auch wirklich enthusiastische junge Menschen, die auch richtig Plan haben von der Sache und die sich auch für alte Autos interessieren.
Ja.
Also das ist mehr, wie man denkt, witzigerweise. Also ja, bin ich schon überrascht immer.
Ja.
Also kommt, jetzt hat mich wieder einer angeschrieben, der kommt am Dienstag. Ist auch relativ jung, will sich mal umgucken, will ein bisschen über alte Autos, ne? Hört den Podcast immer und hat Bock auf die Sache, aufs Thema.
Aber reicht das noch? Ist der Markt noch so? Also ich meine, ja, klar. Also dass du, ja?
Ich meine, das siehst du auch, wenn ich war letztes Wochenende mal an der Oldtimer-Tankstelle, langer Zeit wieder mal sonntags mittags, und da ist auch schon noch viel jüngeres Publikum wieder.
Ja, und es erweitert sich ja gerade. Also ich glaube, wir müssen ja alle so ein bisschen weg von dieser 30 Jahre H-Kennzeichen-Denke. Es gibt eben Menschen, die sich ganz bewusst heute für ein Auto entscheiden, was 20 Jahre alt ist. Weil das vor 20 Jahren ein richtig cooles Auto war. Und das ist theoretisch dann heute ein Klassiker. Also die sich mal ein Beispiel dann so ein CLS kaufen, keine Ahnung, Baujahr 2005, und sagen, nee, ich möchte genau so ein Modell fahren. Ich habe halt keine Lust, fürs gleiche Geld mir irgendwie, jetzt, keine Ahnung, VW Polo oder irgendwas anderes zu kaufen. Sondern
das hatte lustigerweise letzte Woche einer geschrieben. Ich hatte hier diesen Porsche 996 gepostet auf Instagram, der reingekommen ist. Kostet 41,9. Dann hat einer drunter geschrieben, ach komm, kannst du den Preis nicht bitte ein bisschen anheben, dass er wenigstens teurer ist wie ein Basis-Passat. So, also dann liest du das, lachst erst und überlegst so kurz und denkst dir, ja, ist was Wahres dran. Weil, ne, so. Also der normale Basis-Passat kostet schon mehr wie so ein gebrauchter Porsche heute.
Ja.
Und das, klar, also das erschließt auch manchmal nochmal den Zugang zu älteren Autos, weil die dann tatsächlich günstiger sind. Ne? Also wenn zum Beispiel der Toyota RAV4, der hier steht, der ist jetzt für einen RAV4 teuer, aber der kostet 17,9 und ist neuwertig.
Ja, ja, klar.
So, und kriegt in 2 Jahren H-Kennzeichen, hat Airbags, Leder, Klimaanlage, Allradantrieb, ganz modernes Auto vom Fahren. Du kaufst sie theoretisch für 17.900 Euro, Neuwagen-ähnliches Fahrzeug, was alles kann. Und dann guckst du auf den Markt, was gibt es für 17,9er Neufahrzeugen? Nix. Ist vorbei.
Das ist brutal, ne?
So ist abgefahren.
Das ist brutal, wie sich das auch gerade so gefühlt in den letzten 4, 5 Jahren verändert hat, ne? Da wo du irgendwie vor der Pandemie.
In den letzten 5, 6 Jahren hat es tierische Sprünge Wahnsinn gemacht.
Auch da haben wir drüber kurz gesprochen. Ich hatte mal nach so einem Abarth geguckt, vor der Pandemie.
Ja.
Da konntest du die Dinger neu kaufen, als Basis mit einer kleinen Maschine für 15.
Ja, ja.
So, ja, wo bist du jetzt gerade?
Jetzt kommt gerade das Sondermodell zum Ende des Ganzen raus, kostet 38.
Ja. Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und da denke ich, also,
38, ich muss ja immer...
Wie willst du das bezahlen?
Das ist also natürlich...
Als normal Sterblicher,
wie willst du... Ja, genau. Ja. Das ist natürlich Quatsch, weil das irgendwie... Ja, aber ich denke ja dann immer noch, 38 sind 76.000 D-Mark.
Irre.
Und dann haut es mich um.
Kannst natürlich weil, nicht, machen,
kannst nicht mehr vergleichen, aber das ist ja so ein Gefühl, wenn man aus der Generation kommt. So, ne? Wenn du überlegst, dass der... hier steht ja ein 300 SL, der gestern reingekommen ist und morgen schon wieder verkauft. Das ist ein R129, der hat 122.000 Mark gekostet. Weil so, ne? Gut, jetzt wäre das inflationsbereinigt, sind das heute auch 120.000 Euro, okay. Aber, also, weißt du, das ist so...
Das ist aber selbst auf dem Gebrauchtwagenmarkt, es ist ja so, also wenn du jetzt keine Ansprüche hast und möchtest einfach nur ein Auto, was zuverlässig ist und gefahren ist, dann konntest du vor 4-5 Jahren konntest du für 2-3, vielleicht 4.000 Euro ein vernünftiges Auto, mit dem du, ich sag mal, mindestens immer noch irgendwie 5-6 Jahre Resthalbwertzeit hattest, kaufen. Heute ist das alles, auch das ist alles teurer geworden. Also es hat sich alles nach oben verschoben und ich habe immer, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ich habe immer das Gefühl, dass junge Menschen heute bei den Preisen, die für alle Dinge aufgerufen werden, keinerlei Möglichkeit mehr haben, sich Vermögen
anzubauen. Mach doch mal einen Führerschein. Was kostet ein Führerschein?
Wahnsinn.
3.000 Euro.
Aber so gefühlt, also gut, ich glaube, so Wohnungen oder Häuser war schon immer für jede Generation irgendwie unbezahlbar. Ja, ist aber trotzdem
jetzt geisteskrank.
Aber ich denke auch, da wo du dir überlegst, wenn du jetzt irgendwo, also...
Ja. Du, die Preissteigerungen sind so hart, dass meine Frau und ich unsere jetzige Wohnung, die könnten wir uns gar nicht leisten, die könnten wir gar nicht kaufen. Also wenn wir die jetzt neu kaufen wollen würden, würde das nicht funktionieren.
Ja.
Und wir haben die vor, wir wohnen da jetzt 16, 15 Jahre drin, wir haben die vor 15 Jahren gekauft. Also so, die ist bezahlt, fertig aus. Aber wir könnten sie jetzt nicht kaufen. Und das ist ja pervers eigentlich.
Ja, da hast du recht. Ja, ich habe mir da so noch nie drüber Gedanken gemacht, aber...
Nee, das ist ja,
also es
die sagt so, oh, guck mal, die ist ja zu viel wert, ja, die Wohnung. Ja. Ja, klar, wenn ich die verkaufen würde, würde ich da sehr viel Geld für bekommen.
Kannst ja
nicht. Und wenn ich dann aber in eine andere Wohnung ziehen will, muss ich ja noch mehr ausgeben wieder. Weil es ist ja alles komplett absurd. Du bist ja, du stehst dann da und guckst dir die Preise an und sagst dir, ich kann meine eigene Wohnung eigentlich, könnte ich hier gar nicht wohnen. Das ist doch krank.
Ja, also es ist auch mit den, wie gesagt, Autos genau das Gleiche. Ne? Also da, wo ich wirklich sage, so, es gibt dann halt, so, für mich gibt es zumindest so gefühlt so eine Schmerzgrenze, da wo ich sage einfach, auch wenn ich das Geld hätte und da steht irgendwie 100.000 oder 80.000, also selbst wenn ich es mir leisten könnte, willst du wirklich für so ein Auto so viel Geld ausgeben? Ne?
Naja, das Beste ist ja, wir reden ja öfters mal darüber, über die neueren Zeitungen, also E-Klasse Kombi mit ein paar Extras, E220 Diesel, 100.000 Euro. Also liest du das, denkst dir, Wie soll das denn gehen?
Wow.
Wie 100.000 Euro? Wo soll denn das Geld herkommen?
Ja.
Weil das Problem ist, alles andere ist ja auch teurer geworden. Wenn ich hier einen Liter Milch von glücklichen Kühen kaufe, kostet ja auch schon 1,89 Euro. Was ist ja, ist in ja allen Bereichen ist es ja so. Ne?
Ja, und da muss man sich halt immer nur die Frage stellen, ob es einem das wert ist. Aber wenn wir zurückkommen zu den älteren Autos, da ist es halt tatsächlich so, dass es ja immer etwas, sorry, das, man muss halt sagen, es ist halt immer etwas Werthaltiges. Und selbst Autos, das erlebe ich ja jetzt hier, du hast ja von dem SL gesprochen, ich weiß halt auch noch, was er vor 2 Jahren gebracht hat. Es ist alles eine relativ sichere Bank, wenn es gute Autos sind, weil man einfach Spaß dran hat, weil es die eben auch nicht, also es werden nicht mehr gute Autos. Das muss man halt immer wieder, konstatieren.
221 für 18,9 angeboten, jetzt für 21,9.
So. Ja, wobei, also auch da, was man irgendwie nicht vergessen darf, es sind halt die Kosten, die, wenn du so ein Auto hast. Also ich hatte ja vielleicht mal eine ähnliche Einstellung wie Frank, dass ich halt relativ viele Autos besessen habe und die dann alle angemeldet habe und ich habe sie zugelassen. Also dann habe ich mir einen Garagenstellplatz mieten müssen. So, und was war das Problem? Ich habe sie dann irgendwann rausgeholt, war die Bremse fest, dann ist er nicht gestartet und. So.
Mein Reden.
So, und dann ist es wirklich so, dass ich halt irgendwann auch mal zusammengerechnet habe. Dann kam dazu eine Sache, die gut, auch das muss man halt mögen. Ich persönlich, ich finde es furchtbar, Autos zu verkaufen. Absolute Katastrophe, so habe ich Jens ja kennengelernt.
Ich habe dir geholfen.
Du hast mir geholfen, ja, du weißt, damals
meine gemeinsame... Meine hasse ich auch zu verkaufen.
Ja, sonst war es kein Problem, so.
Für andere gern,
aber
mein eigenes nicht.
Ist schlimm.
Keine Lust auf diese Art und Weise.
Damals hat mir ein gemeinsamer Bekannter, Matthias Disch, hat mich ja damals empfohlen, sozusagen so an dich empfohlen. Er hat gesagt, so, seine Worte waren, glaube ich, das ist der einzig seriöse Autohändler in Hamburg.
Das ist ja nett.
Oh ja. Und dann bin ich ja zu dir gekommen und habe dir mein Auto gezeigt und meintest du, ja, verkaufe ich. Ja, super. Also war für mich die beste Erfahrung, die ich hatte. Und danach hast du, glaube ich, noch zwei irgendwie für mich verkauft. Auch irgendwie so, da wo du sagst, okay, hier kannst Schlüssel, kannst Papiere und den ganzen Kram haben. Weil ich halt auf diesen Quatsch auch keine Lust habe. Ne? Du musst dich dann mit Leuten treffen und. Aber egal, kommen wir doch zurück. Aber es ist tatsächlich so, wenn du viele Autos hast, ja, du hast vielleicht einen Wertzuwachs eventuell im besten Fall noch. Ja,
aber es kostet aber alles Geld.
Alleine die Garage. Alleine, ja. Du hast jetzt eine Halle in Soltau. Aber
ja, dann, ich habe aber auch Garagen hier.
So, da wo man einfach sagen muss.
Macht keinen Sinn.
Macht keinen Sinn.
Nein,
trenn dich, kauf dir ein Auto, was gut ist, ja. Fahr das, hab damit so viel Spaß wie möglich.
Ja, oder damit, zwei und dann ist
gut. Genau, wenn du damit durch bist, verkaufst du es. Und dann verkaufst du ja Neues. Und im Idealfall, ne, sagst du ja, du verlierst vielleicht nicht so wahnsinnig viel Geld zur Zeit.
Nee, du hast...
Ach, jetzt kommen wir doch nicht mit Vernunft. Hast aber recht.
Ja, aber guck mal, ich habe jetzt gehört gerade den 928. So. Ja, du, aber ist der fahrbereit? Kannst du ihn dir aus der Garage ziehen und damit losfahren?
Ach... Was soll ich sagen? Ich meine, ich habe damals alles gemacht, ne? Zahnriemen neu, Wasserpumpe neu,
dies,
das, jenes.
Wann?
Ja, genau. Wann denn? 10 Jahre her.
Ja, 10 Jahre her.
Kann ich jetzt alles wieder machen?
Ja, genau.
Ja. Der Riemen ist neu, aber.
So, wie viel Spaß hast du gehabt beim Fahren in den letzten 10 Jahren?
Gar nicht. Richtig toll, das eine Mal.
Ja, siehst du. Aber du weißt, was ich meine. Das ist jetzt total. Gar nicht so.
Ich weiß, aber komm mir doch nicht mit von um. Oh, Du hast schon recht.
Also ich möchte ja jetzt nicht unbedingt da in Jens Kerbeln und schlagen, aber es ist dieses wirklich, dann hast du auch, du hast ein Auto, was fährt und dann kannst du es halt irgendwann verkaufen, wie gesagt. Und im Idealfall, wenn es gut ist, dann schiebst du es hier rein, dann verkauft Jens das. Und
das ist ja richtig. Mein Problem ist aber immer, ich kann das aber nicht verkaufen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kriege das, was ich hatte, ja nie wieder.
Ach, Quatsch.
Das ist irgendwie so ein ganz komische, da habe ich Verlustängste. Irgendwas, ja, da ist bei mir tatsächlich eine Schraube ein bisschen locker.
Ich weiß ja gar nicht, ist das zu neugierig zu fragen, in welchen Dimensionen sprechen wir da? Was ist dein Bestand zurzeit?
17 Autos, 15, 16, 17 Autos, ja.
Ja. Und davon angemeldet?
6.
Okay. 7. Und wie viel bewegst du von den 6, 7 regelmäßig?
Keins.
Ja, weniger. Auf jeden Fall weniger. Auf jeden Fall weniger. Ich hatte auch... Ah, es regnet ja draußen. Ich wollte eigentlich heute den SEC rausholen. Den habe ich nämlich auch... Den habe ich ja immer letztes Jahr in eine Garage gestellt, Tiefgarage. Und das steht da jetzt halt seit... Keine Ahnung.
Ich verstehe das auch mit diesen Licht bei Regenfahren. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Weil im Endeffekt, bei mir waren immer die besten Autos. Meine Frau zum Beispiel...
Es ist kein Problem, den bei Regen zu fahren. Sorry, wenn ich unterbreche, ist kein Problem. Es ist nur so... eigentlich würde ich ihn ja jetzt, wenn ich ihn fahre, würde ich ihn gerne waschen. Aber ihn dann jetzt bei Regen zu fahren und dann wieder in die Tiefgarage zu stellen, habe ich keinen Bock drauf.
Okay, das sind andere psychische Probleme, aber...
Ja, das ist genau das nächste psychische Problem, ja. Ja, da hängt einiges fest bei mir.
Ja. Nein, aber es ist immer so...
Jens fährt aber auch nicht beim Regen.
Die besten Autos sind die du permanent fährst. Und was ist denn das Problem?
Gar nichts.
Nein, ich sage jetzt mal, meine Frau hat einen 2 Liter GT gefahren. Jeden Tag... Den Winter, den Sommer, das Ding ist irgendwann durchgerostet, aber hatte sie 9 Jahre damit Spaß? Ja. War das danach kaputt? Ja, aber im Endeffekt, das ist doch vollkommen
das
okay.
Das ist vollkommen richtig. Alles, was du sagst, ist richtig.
Kannst du alles rausschneiden, mir ist scheißegal, komm.
Nee, alles was, also nochmal.
Ja, haben wir letztes Mal richtig. Das Thema, habe ich auch gesagt, kauf nicht noch ein Auto und stell es hinter die anderen, die nicht fährst.
Ja,
ist
richtig.
Quatsch.
Ist ja richtig.
Ich habe mich ja über die Jahre selbst therapiert, aber mein Job ist ja auch Therapie. Ich habe ja den ganzen Tag mit irgendwelchen schönen alten Autos zu tun. Und so. Ich habe das abgegeben an die anderen, sozusagen, an meine Kunden.
Aber du hast immer noch, den Volvo hast du und hast du noch dein Mini, oder?
Ja. Und Lupo habe ich auch noch.
Ach, den Lupo, natürlich.
3 Liter Lupo.
Lupo.
Ja.
Mhm. Aber die bewegst du, glaube ich, den Mini fährst du den noch, oder nicht?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, macht auch Sinn in der Stadt, ne?
Ja, ja.
Aber den Volvo, der Volvo musste jetzt zum TÜV.
Ja.
Und ich bin auch nur 500 Kilometer gefahren in 2 Jahren.
Ja. Ja.
Wobei, der hat jetzt eine große Schwedentour vor sich, denke ich, dieses Jahr ein paar Kilometer. Aber
gut, das
ist ja faul, weißt du, du guckst aus dem Fenster, schlechtes Wetter, aber gehst in die Garage, Volvo S90, Klimaautomatik, Sitzheizung, Soundsystem, Akustikverglasung, sitzt in dem so fertig und sag, ja, alles, die Welt ist gut, fertig, aus, weißt du, so. Eigentlich reicht der.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähnliches Gefühl. Ich glaube, ich werde alt. Ja, mir geht es ähnlich. Also wenn ich mir dann reinsetze.
So. Ich bin auch nicht mehr so kompromissbereit.
Lenkradheizung, Sitzheizung an und dann losrollen.
Ja, aber da jeden Morgen so ein Porsche 911 runterklettern und durch die Straßen hoppeln und da hätte ich keinen Bock mehr drauf. Ist vorbei. Ist irgendwie ein vergessenes Thema. Macht doch nichts. Können ja andere machen, ist alles gut.
Ich wollte gerade sagen, hat alles seine Zeit, ne?
Ja, ja. Das ist so. Sehe ich genauso. Hat seine Zeit.
Ja, das ist eine gute Sichtweise. Ich hoffe, dass ich die auch in meiner Lange rechtzeitig, dass ich dann noch was von der einen oder anderen Sache habe und vielleicht auch noch den einen oder anderen Traum, den ich habe, doch nochmal, werde ich irgendwie sowieso, aber realisiere vielleicht zu einem Zeitpunkt so früh wie möglich.
Aber hast du denn ein Traumauto da, wo du sagst, den würdest du gerne?
Es ist immer noch so, dass ich irgendwie Flügeltürer.
Aber dann mach das doch.
Also
das
ist doch so ein SLS. Ne?
Aber also das ist doch realisierbar, wenn du sagst, du hast die Autos, die du stehen hast, dann verkloppt die doch.
Und ja, könnte mein G-Modell, wenn ich mein G weggeben würde, dann wäre das ja alles schon möglich mit dem G-Cabrio. Aber und andererseits habe ich immer das Gefühl, dann kaufe ich mir noch ein Auto, was irgendwie so egoistisch ist, bei dem ich meine Tochter höchstens auf dem Beifahrersitz mitnehmen kann und meine Frau dann schon nicht mehr. Auch irgendwie so immer so ein Ding. Also wenn man so viel Geld bindet und nützt aber nichts. Also ich fahre bei dem G-Modell ja auch nicht mit. Die fahre ich ja dann im Zweifel auch alleine aus. So. Ist so. Aber das sind tatsächlich absolute Luxusprobleme. Also ist ein witziger Spagat, den wir gerade machen, weil wir kommen nämlich von junge Menschen können heute kein Vermögen mehr ansammeln zu was macht man denn noch in seinem Leben? Aber ja, das war schon immer ein Traum, habe ich auch schon in den ersten Folgen erzählt, so ein Flügeltürer AMG. Das wäre nochmal was. Auch da geht es auch nur ums Haben. Finde ich irgendwie besonders, sind auch immer noch irgendwie bezahlbar. Ich hatte gerade jetzt geguckt diese Woche.
Aber die was und, bei und, 200 oder wo?
Ja, genau. Und ich muss halt sagen, da hat es mir auch nochmal so einen richtigen Schub gegeben als Jens.
Santander Gang.
Als Jens, der sich damit ja nicht auseinandergesetzt hat.
Pass mal auf, das kannst
du das rausnehmen. Auto hier hatte.
Auf Toilette. Ihr könnt ja weiterreden, ich komme gleich wieder.
Nee, wir schneiden das nicht raus. Nimm noch ein Mikrofon mit. Ja, ich fand das interessant, dass Jens tatsächlich, als er den SLS AMG hatte, ist ja jetzt ein halbes Jahr her oder so, würde ich jetzt sagen, aus dem Kopf heraus, den blauen mit dem braunen Leder, da hatte er mich eben auch gefragt, so wie das halt abläuft, ne, so bei WhatsApp, so, Mensch, was denkst du? Und ich habe da halt die Bilder gesehen und habe gesagt, musst du machen. Auch wenn das jetzt nicht dein Kerngeschäft ist, diese Farbkombination ist halt unglaublich schön. Die Daten von dem Auto stimmen und mach das mal. Einfach auch, um dich selber mal mit dem Auto zu beschäftigen. Und dann weiß ich noch, wie ich hierher kam und er dann irgendwie erzählt hat, dass er eben sich, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde Zeit genommen hat, um sich ins Auto zu setzen und sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie total geflasht war von diesem ganzen Auto. Und das hat man während der Zeit, und das ist auch übrigens vielen Kunden so gegangen, während es das Auto gab, also so Anfang der 2010er, war das gar nicht so offensichtlich. Und der war ja nicht wer weiß wie teuer. Diese Autos haben gekostet, irgendwo damals neu zwischen 150.000 und 200.000. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, also auch die Hörer, die jetzt sagen, nicht teuer, aber das ist halt unter der Maßgabe, dass man wahrscheinlich nie Geld verlieren wird, weil die Autos in einer geringen Stückzahl produziert werden und es halt ein Flügeltürer ist, ist das halt ein überschaubarer Betrag. Das hat ja ein vergleichbarer Porsche Turbo mit allem hat nicht viel weniger gekostet, sondern oft das Gleiche, ja. Ist schwer zu vergleichen, wird auch der eine oder andere denken, kann es ja nicht vergleichen. Doch, kann man schon, weil es geht um die Klientel, die sich so ein Auto kauft. So. Und dann der richtige Run auf das Auto kam ja, als Mercedes dann gesagt hat, und jetzt machen wir Schluss.
Ja, und, ist ja klar.
Ja, weil die,
Verknappung und dann gibt es,
ja, ja, logisch. Ja, ja. Und das war wirklich so, dass dann auf einmal alle gesagt, aber ich hätte ja gerne noch einen.
Ja. So. Aber das ist ja auch dieses Auto allgemein, schon wenn ich unterbreche, aber es ist ja ein absolutes beste Beispiel dafür, dass man die Geschichte nutzen kann für sich. Ja. Weil jeder wollte einen Flügel. Selbst mein Vater, der sich überhaupt nicht für Autos interessiert, meinte so, ah, das ist ein schönes Auto. Hm, ja. Und das könnte man sich vielleicht dann doch nochmal in die Garage stellen. Aber hat er nicht. Aber nur, das ist ja nun wirklich, das hat ja so eine Aura auch, dieses Auto.
Ja, total.
Und ja, klar, ich glaube auch, dass das so ein Auto sein wird, was, also es ist eines der wenigen Autos, die wahrscheinlich wenig Geld verlieren werden. Ne? Ja. So, und da, wo man sagt, okay, wenn man dann noch, ich meine, es ist ja auch mit den ganzen Autos, die hier stehen, wenn du dir so ein Auto kaufst, du hast da Bock drauf, du fährst ihn, dann hast du Spaß, während du den Wagen besitzt, um im Idealfall ihn dann nach 5, 6 Jahren irgendwie ohne großen Wertverlust, ne? Klar hat das Auto zwischendurch Geld gekostet, aber dann hast du ja Spaß auch noch gehabt. Das ist auch ein gutes Invest.
Ist so, ja. Und der Witz bei der Geschichte ist ja, da würde Jens hier zustimmen, ein Auto, was er verkauft hat, was danach gut behandelt wird und gut gewartet wird, das würde er ja auch immer wieder verkaufen.
Ja.
So, ne? Und ich kann das schon verstehen. Ich finde halt das breite Spektrum hier immer super nett, weil mittlerweile Jens ja auch wirklich mit manchen Sachen, ich weiß nicht, als er hier mit dem HGP-Golf ankam, habe ich gedacht, boah, da hast du aber jetzt irgendwie, das ist ja wieder ein Bereich, den du so jetzt noch nicht bedient hast.
Ja. Aber gut, im Endeffekt, man muss es, also ich habe es ja eben gerade schon angedeutet, jetzt ist er gerade nicht hier, ist es ja tatsächlich, es steht und fällt ja auch mit ihm als Person. Es ist ja wirklich dieses Gefühl, was ich hatte, als ich das erste Auto hier verkauft habe, ihm dann wirklich zu sagen oder sagen zu können, hier, Schlüssel, Papiere, Auto, ich brauche eigentlich keine Quittung von dir dafür. Also dieses beruhigende Gefühl, einfach zu wissen, dass du da hast, du brauchst keine Bedenken zu haben. Irgendwie so. Das ist doch das, was am meisten zählt, oder?
Ja, also so dieses, ich nenne das jetzt mal dörfliche Gefühl, weil das hast du nämlich in Hamburg eigentlich nicht, wenn du irgendwo hingehst zu einem Autohändler. Bei einem kleineren, irgendwo in einer kleineren Stadt, meistens kennen die sich, hast 5 Freunde, die ja schon ein Auto gekauft haben, weißt du Bescheid, weißt du so. Aber du hast recht, also dörflich nicht auf ihn bezogen, sondern einfach auf dieses, dass er das Wort halt zählt und dass man sich darauf verlassen kann.
Ne? Genau, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ne? Dass du einfach hier, dass ich zumindest immer das Gefühl habe, hier, wenn er was sagt, das ist so, Punkt.
Ja, klar. Also, ja, klar. Manchmal ist es die Art, wie man es sagt, die natürlich darüber entscheidet. Und nicht jeder kann damit umgehen, wenn Jens ihm halt auch mal sagt, dass sein Auto nicht gut ist. Das spürt man natürlich auch mal. Aber im Endeffekt tut er sich das dann halt einfach nicht an und gut. Also, und die Expertise, glaube ich, die steht halt außer Frage. Und das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, klar.
Weil das geht ja in beide Richtungen. Und derjenige, der hier reinkommt, es ist ja wirklich so, dass, und das habe ich auch im Laufe der letzten 3, 4 Jahre, kann man sagen, jetzt lernen müssen, es ist nicht immer nur ein Auto, sondern es ist die Geschichte um ein Auto. Es ist die Geschichte, die ein bestimmtes Auto hat, also die ganz persönliche, und es ist die Geschichte um das Auto herum. Und all das versucht Jens ja auch immer zu erkunden. Ja, und setzt sich immer damit auseinander in dem Kontext. Und ich hab da gestern dran gedacht, Jens hat ja diesen TR8 gepostet und hat ja nochmal reingeschrieben, 7, und Sekunden von 0 auf 100, das war 81 eine echte Ansage. So. Und was habe ich gemacht? Ich habe gestern in Spanien einen relativ günstigen und coole Farbe, dunkelgrün, Metallic, Ferrari Mondial gefunden. So, ein Quattro Valvole, so, und habe mir dieses Auto angeguckt und bin dann mal in Wikipedia gegangen, um mal zu gucken, was gab es da für Motorisierung, in welchem Baujahr und was hat so ein Quattro Valvole eigentlich für eine Beschleunigung von 0 auf 100. Und da ist man desillusioniert, weil der war nämlich nicht schneller. Ja? Obwohl das ein Ferrari mit 240 PS war. So. Der wog aber eben auch schon 1400 und Kilo. Das waren dann eben schon mal locker, keine Ahnung, 350 Kilo mehr als der TR8. Und das macht es halt am Ende aus.
Klar.
So. Und diese ganze Geschichte, die nimmt Jens ja mit auf. Es ist ja immer so, dass er was dazu sagen kann, dass er sich mit dem Kontext des Autos auseinandersetzt. Was gab es da sonst noch? Und das ist ja auch etwas, worüber wir reden. So. Und deshalb hilft uns oftmals eben auch mal der zeitgenössische Automotorsport, um ein Feeling dafür zu haben, wie besonders ein Auto zu seiner Zeit war. was dann vielleicht irgendwann zwischendurch mal in so eine Bedeutungslosigkeit abdriftet, weil man immer höher, schneller weiterkam. Aber im Kontext gibt es häufig Autos, bei denen man sagt, wow, das war damals, wie muss das gewesen sein, ja, wenn du damals
da. Aber damals, genauso wie ihr häufig darüber sprecht, so da, es war ja wirklich immer so eine Marke, alles unter 10 Sekunden war ja wirklich eine Hausnummer. So, ja. Ne? Und dann auch alles, was da drunter war, war ja schon so, wow, krass. Also das ist ja schon, das hat sich ja auch geändert jetzt mit allem. Ne? Jetzt ist ja heute ein normaler, was weiß ich, Polo ist wahrscheinlich von 0 auf 100 in 7 Sekunden oder so, ne?
Ja, GDI, ne?
Gut, absurd ist es, finde ich, jetzt geworden durch Elektromobilität, weil dieses Thema PS fühlt sich einfach nur so skaliert an. Also da ist ja alles möglich bei einem Elektromotor theoretisch. Und am Ende die Beschleunigung, das sind ja keine theoretischen Werte, sondern das kann das Auto, aber es ist halt teilweise so, dass du sagst, warum, wofür? Also wer kauft sich ein Brabus Smart, also neuer Smart, weil der eben in unter 4 Sekunden locker auf 100 ist? Das ist doch nicht die Idee, oder? Irgendwie so. Ja, weil das kann, ne? Weil klar, Elektromotoren, wenn man halt ordentlich Power raufgibt, dann setzen die halt um. Spannend.
Ich habe ja tatsächlich noch nie ein Elektroauto gefahren.
Ja, du könntest es jetzt tun. Du könntest es tun. Ich biete dir das gerne an, mal eine Runde zu drehen. Das ist sehr interessant. Ich habe jetzt im EQE den kleinsten Motor. Achtung für diejenigen, die sich jetzt wieder beschweren, dass es Mercedes-Werbesendung ist. Das ist der kleinste Motor im EQE. Und ich will nicht mal dein Urteil haben, weil es ist halt wirklich Quatsch. Also ob 300, 350, 500, das ist ja nur andere Leistungsfreigabe getauscht gegen weniger Reichweite. Das heißt, es ist alles, eigentlich ist alles gleich. So. Und jetzt will ich nur mal von dir das Gefühl haben, das ist der kleinste Motor im EQE. Du kannst ja nachher mal fahren. Bin ich gespannt.
Wie viel PS hat der?
240.
Also, kleinste Motor im W124 Mercedes hatte 72 PS.
Der Diesel, ne?
Ja.
Den hatte mein Papa.
Und der fuhr auch gut.
Ja. Fuhr auch gut ist halt so eine Sache.
Ja, es sind die Ansprüche, die steigen, weil es. Ne?
Ja, auch der, ich hatte mich gerade hier mit Alex unterhalten und der hatte ja einen 105 Uno Turbo. Ja. Mit 105 PS. Ey, was für ein Auto. Wahnsinn. Was hatten wir damals da? Also ein Kumpel von mir hatte den. Irre.
Der wiegt ja nichts.
Ich wollte gerade sagen, was hat er, 800 Kilo? Oder?
Ja.
So, und da steht, bist du an der Ampel jedes Mal mit durchdrehenden Reifen irgendwie die ersten 40 Meter gegangen. Ne?
Ja, da gab es einen Anti-Skid von Fiat, damit es sich durchdreht.
Aber 105 PS, das hat gereicht. Also wirklich für sehr viel Spaß.
Ja, und gerade aus dem Stand zählt ja eigentlich Gewicht viel mehr als PS. Ne? Also, das merkt man bei jedem Smart, egal welche Generation. Von der Ampel waren die immer die schnellsten auf die ersten 10 Meter. Ne? Weißt du?
Ja, klar.
Immer.
Hat Matze gestern hier. Matze war da, wir haben Fotos gemacht. Der hatte auch noch so einen älteren Twingo. So einen, ich glaube, der hatte 70 PS oder so.
Achso, ja, dieser größere letzte.
Ja, also genau. Der sagt, der ist unglaublich, wie der an der Ampel. Der fährt immer los und der sprintet dermaßen los. Und guckt, wo bleiben die anderen denn? Weil der erstmal so losgeht, weil er halt auch nichts wiegt. Weißt du? Also 70 PS eine Menge.
Ja, ich meine, guck dir die Lotus Elise an, ne?
Ja.
Also Wahnsinn. Was hat der, 135 PS oder sowas in der Standardvariante? Mhm. Das ist, ja, geht, ne?
Ja, reicht, damit einem schlecht wird da drin. Das muss man schon sagen. Ja, Mensch. Sehr schön. Dann wollen wir hoffen, dass der ein oder andere Hörer bei dir auf der Seite mal eins der Bücher kauft.
Ich würde mich sehr freuen.
Ja, nochmal Dingwort Verlag. Wie ist die Adresse im Internet?
Tatsächlich www.dingwort-verlag.de.
Genau, guckt euch das an. Ist auch sehr
den Link findet ihr in den Shownotes. Also
ja, ist auch sehr, sehr ansprechend gestaltet, die Bücher. Das kommt noch dazu. Wirklich eine schöne Sache. Schön, dass du unser Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Haben wir ein bisschen mehr erfahren über das, wieso, warum, weshalb.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Tolles Thema und interessant, dass jemand, der so eine Leidenschaft hat für Alpha, dann im Alltag Mercedes fährt. Schöne Sache. Es ist mir ein innerer Reichsparteitag, wie man so schön sagt.
So, dabei belassen wir es. Tschüss.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.